What's Up Wellbeing, der HR-Podcast für eine gesunde Unternehmenskultur und erfolgreiche New Work-Strategien. Warm-up.
Hey und herzlich willkommen zu What's Up Wellbeing, dem Podcast von Urban Sports Club rund um die Frage, wie schaffen wir mehr Gesundheit, Motivation und Balance im Arbeitsleben? Ich bin Sandra Strauß, Chief People Officer bei Urban Sports Club und schön, dass ihr wieder dabei seid. Hier im Podcast schauen wir alle zwei Wochen ganzheitlich auf das Thema Wohlbefinden entlang unserer 8 Pillars of Wellbeing. Heute geht's nochmal um das mentale Wohlbefinden und darum, wie subtile Formen von Ausgrenzung, die sogenannten Mikroaggressionen, unsere mentale Gesundheit am Arbeitsplatz belasten können. Dazu spreche ich heute mit Lukas Klaschinski, denn er verbindet Wissenschaft, Medien und Mindfulness wie kaum ein anderer. Er hat Psychologie studiert, ein Buch über emotionale Selbstwahrnehmung geschrieben, gerade ein Festival rund um Holistic Health ins Leben gerufen und er hostet gleich mehrere erfolgreiche Psychologie-Podcasts. Bei allem, was er tut, geht es um eins, wie wir psychisch gesünder, bewusster und menschlicher leben können. Hey Lukas, schön, dass du heute da bist. Freue mich sehr. Und ich fange ja immer total gerne an, darüber zu sprechen, was du heute schon für dein Wellbeing getan hast und insbesondere für dein mentales Wellbeing.
Ja, also ich führe Tagebuch tatsächlich und das dauert immer so eine halbe Stunde maximal. Manchmal, wenn ich wenig Zeit habe, schreibe ich schneller, dann dauert es 20 Minuten. Und das führe ich nicht nach einem bestimmten Schema, sondern ich schreibe einfach auf, was mich gerade beschäftigt, was ist am vergangenen Tag passiert, worauf freue ich mich und wofür bin ich dankbar. Also ein bisschen Schema ist schon drin, aber es räumt mich innerlich total auf. Und dazu gibt es relativ viel psychologische Forschung. Man denkt immer so, Tagebuch, das ist so ein alter Hut. Mhm. Aber es räumt wirklich auf und strukturiert unsere Gedankenströme. Wir haben ja so viele Gedanken jeden Tag, sind häufig die gleichen, repetitiv, nicht immer positiv. Und die mal zu formatieren im Tagebuch, mega gut. Dann mache ich eine Bewegungsabfolge, die heißt die 5 Tibeter. Habe ich mal von einem ehemaligen Gefängnisinsassen übernommen. Der meinte, er hätte das gemacht über mehrere Jahre und irgendwann sind die anderen Gefängnisinsassen zu ihm gekommen und haben ihn gefragt, was nimmst du eigentlich? Wir wollen das auch. Und dann hat er angefangen, im Gefängnis Yoga und die 5 Tibeter zu praktizieren und ich habe das von ihm gelernt. Und das ist so eine Bewegungsabfolge, wo man eigentlich so ein bisschen Kraft und ein bisschen Gelenkigkeit macht.
Mega schön. Wirst du jetzt auch gefragt, was nimmst du?
Mir gibt es eigentlich Stabilität, kann ich sagen, weil ich merke immer, wenn ich ins Ungleichgewicht komme, dass ich mich zu wenig mit mir auseinandersetze, mir zu wenig Zeit für mich nehme und vor allem eins, und ich weiß, wir sind jetzt hier bei euch im Podcast, es klingt klischeehafterweise so wie einstudiert, Sport. Mhm. Sport war schon immer mein Ventil und Sport ist Psychotherapie in Bewegung für mich. Das heißt, ich mache sehr regelmäßig Sport. Ich habe früher sehr lange Kampfsport gemacht, im Verein Basketball gespielt, Eishockey, Ringen gemacht und jetzt tatsächlich viel Kettlebell, Gym und immer wieder Kurse. Weil ich glaube, das ist auch ein genetischer Faktor, recht ungelenkig. Darum brauchst du auch immer wieder Yoga und das klingt dann so ein bisschen wie so ein Knochenbrecherkurs. Die Yogalehrerin kommt immer zu mir und will mich anleiten und legt ihre Hände auf und merkt dann, dass da irgendwie Betonhüften in mir verbaut sind. Ganz, ganz wichtig, weil du gefragt hast, was tue ich für mich? Ich versuche, so viel Zeit wie möglich ablenkungsfrei zu verbringen. Mhm. Weil wir staffeln häufig Tätigkeiten, dass wir essen und auf unser Handy gucken, dass wir abends was streamen und noch zusätzlich an unserem Handy sind, dass wir Fahrrad fahren und Podcast hören. Und wir leben in der ablenkungsreichsten Zeit, die es überhaupt gibt. Mhm. Und unsere Aufmerksamkeit, unser Dasein ist so wichtig, um A, mit dem Moment verbunden zu sein und das ist ganz, ganz wichtig für eben unser Wohlbefinden und um zu merken, was passiert überhaupt in dem Moment. Dafür brauchen wir unsere Achtsamkeit. Und Achtsamkeit ist so ein krasses Modewort, man soll achtsam den Müll rausbringen und so, das nervt natürlich. Aber wenn man Achtsamkeit so in ganz kleinen Momenten praktiziert und das kostet gar nicht so viel Zeit, wird man merken, wie diese Last, dieser Druck, den sehr, sehr viele Menschen verspüren im Alltag, dass so viel zu tun ist, wie das langsam runtergeht.
Ich möchte, bevor ich teile, was ich heute gemacht habe, möchte noch kurz eine Frage zum Journaling stellen.
Ja.
Als Coach weiß ich natürlich, dass das total wichtig ist und genau das entsteht, was du beschreibst. Für mich persönlich, ich schaffe es nicht. Was sind so die ersten zwei Schritte? Und vielleicht haben wir auch noch den einen oder anderen Zuhörer oder Zuhörerin, die auch schon immer sagen, ich weiß, dass es so wichtig wäre. Wie schaffe ich das, am Ball zu bleiben?
Ja. Mikroschritte. Also ich würde jetzt mir nicht vornehmen, jeden Tag eine halbe Stunde zu schreiben, sondern fang an mit 2, 3 Sätzen jeden Tag, die irgendwie was beschreiben, was dir am gestrigen Tag passiert ist oder für den Tag heute einen Wunsch, eine Perspektive, die du einnehmen willst. Und das hilft, innerhalb dieser Mikroschritte kleine Erfolge zu feiern. Und was ich für mich gemerkt habe beim Journaling, und es ist nicht so, dass ich es in den letzten 10 Jahren kontinuierlich jeden Tag gemacht habe. Ne? Ich habe auch nicht eine eiserne Disziplin bei allen Sachen. Und häufig, ne, falle ich mit meinen Routinen raus, wenn es mir sowieso nicht so gut geht. Mhm. Das heißt, da ist besonderes Augenmerk drauf zu legen. Und wenn man diese Mikroschritte geht, dann fällt es leichter, eine Routine zu erweitern, als komplett neu eine große Routine einzuführen. Und darum sage ich ganz kleine Schritte einfach.
Okay, ich werde berichten. Ich werde es probieren. Ich habe es wirklich immer vor und ich schaffe es einfach nicht.
Ein Tandempartner kannst du dir auch suchen. Das ist auch geil, ne?
Wenn du
jemanden aus deinem Kreis hast, wo du merkst, hey, die hat das auch schon lange vor oder der, zu sagen, man holt sich gegenseitig ab. Na, wie war dein Journal-Schreiben heute Morgen?
Ja, das ist so klein, schlechte Gewissen rausholen. Ich erzähle dir, was ich heute gemacht habe.
Ja,
ich habe natürlich Physical Wellbeing und Social Wellbeing verbunden. Ich war mit meiner besten Freundin Rena, Grüße gehen raus, beim Reformer.
Ah, okay.
Und eine Stunde auf dem Reformer morgens war einfach total großartig. Und ja, das war wunderschön heute Morgen schon.
Ja, Reformer wurde mir auch schon oft empfohlen, dass es mega geil sein soll.
Mhm.
Ich habe es noch nicht ausprobiert, steht auf meiner Liste.
Und dann tauschen wir uns aus, Journaling und Reformer. Da wird
oder
ein Deal draus.
Packen mal beides zusammen einfach.
Genau.
Hört sich gut an.
Ja. Workout. Das Thema, über was wir heute sprechen, sind ja Mikroaggressionen. Und um das zu vermeiden, machen wir auch immer unseren Check-in und Self-Care. Ich finde, das Wort klingt so ein bisschen harmlos und fast technisch. Kannst du es mal aus psychologischer Sicht beschreiben?
Ja, Mikroaggressionen sind alltägliche Kommentare, Fragen, verbale und nonverbale Handlungen, die überwiegend benachteiligte, also marginalisierte Gruppen treffen und eigentlich negative Stereotype verfestigen. Ich mache mal ein Beispiel, wenn man einen schwarzen Menschen fragt oder andere Ethnien in Europa, hey, wo kommst du denn eigentlich her? Mhm. Und dann sagen die, ja, aus Berlin. Aber wo kommst du denn eigentlich her? Ne?
Mhm.
Jetzt kann man sich fragen, was macht das eigentlich? Aber es gibt bestimmte Gruppen, die Ausgrenzung erfahren haben. Das wird ja dann noch verstärkt, dieses Gefühl, ich sehe, dass du eigentlich nicht dazugehörst.
Mhm.
Und jetzt frage ich nochmal nach. Und dann denkt man sich so, ja, aber ich hatte ja eine gute Intention dahinter, weil ich mit demjenigen ins Gespräch kommen wollte und irgendwie Kontakt aufbauen wollte. Das mag sein. Aber wichtig ist es ja, was löst es für ein Gefühl bei dem anderen aus? Ne?
Mhm.
Hat er dadurch eine Ausgrenzungserfahrung, weil er wieder mal hört, dass ich optisch erkenne und daraus schließe, dass er nicht dazugehört? Das betrifft einen großen Bereich und kann auch so positiv scheinende Kommentare betreffen. Ne? Ich habe einen Kumpel, der hat koreanische Wurzeln, seine Mutter ist Koreanerin und der war letztens bei YouTube im Video und dann stand da drunter als erster Kommentar, endlich mal ein Chinese.
Mhm.
Mit 250 Likes, ne?
Mhm.
Und A, ist er kein Chinese und B, hat die Person, die das geschrieben hat, das sicherlich nicht böse gemeint und die anderen Personen, die das geliked haben, auch nicht, sondern meinten das eher inkludierend. Aber auch das ist ja ein Stück weit eine Ausgrenzungserfahrung, ne? Hey, du bist da und dann folgen natürlich auch die typischen asiatischen Stereotype, die auch aufgegriffen wurden, ja, in eurer Kultur. Anscheinend der ganze asiatische Raum, seid ihr besonders fleißig. Was macht das denn mit dem Individuum? Ne? Das kann dafür sorgen, dass ich mich sehr unter Druck gesetzt fühle und meine auch ganz viel leisten zu müssen, dass ich meinen Platz in der Gesellschaft habe. Und was steckt psychologisch gesehen eigentlich dahinter? Dahinter steht, dass wir alle darauf ausgelegt sind, dazuzugehören. Und in dem Moment, wo wir Ausgrenzungserfahrungen erleben, löst das in uns Stress aus.
Mhm.
Und wir passen uns an oder werden sauer, wütend. Das heißt, es löst was in uns aus. Und das ist, würde ich sagen, das Grundproblem.
Kannst du vielleicht auch eine Situation beschreiben, wo so eine Situation auch körperlich spürbar war? Also im Sinne von, irgendwas war gerade nicht okay. Und es kann zum einen für die Person sein, die diesen Ausgrenzungsmoment erfahren hat. Aber ich habe auch von Situationen gehört, dass jemand sowas ausgesprochen hat und hinterher genauso das Gefühl hatte, ups, das war jetzt nicht okay, was ich gesagt habe.
Du meinst, dass die Person, die das ausspricht, das körperlich merkt?
Beide. Ich finde beide Perspektiven spannend.
Ja, also ein Beispiel wäre, ne, dieses IT-Projekt überlassen wir lieber den jungen Kollegen, ne? Und dass ältere Menschen sich dann ausgeschlossen fühlen und merken so, oh, mein Alter wird nicht zum Beispiel als Kompetenz wahrgenommen, dass ich zum Beispiel viele Erfahrungen im Berufsleben gesammelt habe, sondern führt zum Ausschluss. Und das kann, wenn wir auf körperlicher Ebene sind, dazu führen, dass sich Traurigkeit entwickelt. Traurigkeit ist Druck auf der Brust, Druck auf den Schultern, ausgeschlossen sein, vielleicht sogar ein leichtes Gefühl von Ohnmacht. Ohnmacht ist ganz häufig mit Schwindel verbunden, Schwindel und Angst. Und bei dem, der das gesagt hat, kann es sein, dass er es gar nicht bemerkt. Mhm. Aber wir sind ja alle verbunden, wenn wir achtsam sind, und dafür ist die Achtsamkeit so wichtig, und haben Spiegelneuronen. Das kann sein, dass ein ähnliches Gefühl in mir ausgelöst wird und ich weiß gar nicht warum. Das Problem ist, da dieses Gefühl meistens sehr unangenehm ist, tendieren viele Leute dazu, auf Abwehr zu gehen. Hey, habe ich doch gar nicht so gemeint. Hab dich nicht so, ne? Hast du deine Tage oder warum reagierst du so über?
Verniedlichung.
Ja, oder? Mhm. Genau. Mhm. Und dann geraten wir in den Kreislauf, dann denkt die Person, die das erfahren hat, diese Mikroaggression, womöglich, hey, reagiere ich hier gerade über? Hat das so seinen Platz? Gerät ins Grübeln? Dieser Stress der Ausgeschlossenheit kommt dazu. Und die andere Person gerät in die Abwehr und dadurch distanzieren sich beide, obwohl er eigentlich aufeinander zugehen angebracht wäre.
Was passiert im Kopf oder vielleicht auch wieder körperlich, wenn Mikroaggressionen immer wieder passieren? Also es ist nicht das eine Mal, sondern hat sich ein Stück verselbstständigt, vielleicht auch im Arbeitskontext.
Also erstmal lösen Mikroaggressionen oft starke Gefühle aus, ne? Verletzung, Ärger, Scham, Verunsicherung, Angst. Und wenn diese Gefühle immer wieder ausgelöst werden, dann kann das zu Dauerstress führen, ne? Eigentlich so eine Vorstufe von Burnout-Symptomatiken, weil Mikroaggression ist wie so ein Mikromobbing, könnte man sagen. Ohne dass es so ganz klar benannt werden kann. Und das ist auch das Problem. Du kannst das ganz häufig nicht so festnageln und sagen, hey, das war jetzt eine Mikroaggression, sondern es hat viel mit der Wahrnehmung des Betroffenen zu tun, ne? Und dadurch, dass das so diffus ist, kann es eben zum Grübeln kommen, dass ich mir darüber Gedanken mache, reagiere ich gerade adäquat? Und wenn ich eh schon verunsichert bin, dann suche ich den Fehler manchmal häufiger bei mir. Und noch häufiger tun das Frauen übrigens, ne, durch die Sozialisierungserfahrung, die sie machen, ne. Frauen suchen in der Regel häufiger den Fehler im Inneren. Das sehen wir auch, wenn dann sowas in eine Depression mündet, dass sie eher aggressiv zu sich selber sind mit ihren Gedanken. Hey, du bist schlecht, du kannst ja mal richtig dich verteidigen oder du sollst dich nicht so haben. Warum reagiere ich denn überhaupt darauf? Warum ignoriere ich das denn nicht? Was ist denn los mit mir? Das war ja schon immer so. Und Männer durch die Sozialisierung, dadurch, dass man den als kleine Jungs schon beibringt, sei tough, setz dich durch, sei stark, reagieren häufiger in der Tendenz mit Aggression, mit Wut. Ey, was denn los? Ich meine, das war doch freundlich gemeint. Wirklich, du hast dich so krass, bei jedem kleinen Kontakt erzählst du sowas von Mikroaggression oder so. Das ist einfach eine ganz normale Frage gewesen. Also du bist richtig verblendet. So, kannst du dir ungefähr vorstellen, ne?
Also die Situation, die sind sehr alltäglich, die du gerade beschreibst, ne? Und so, wenn bei mir so ein erster Funke gesät wird, irgendwas ist nicht richtig hier. Was rätst du so als ersten Schritt für mich selber, um aus diesem Grübeln, die Frau oder dem der Bestätigung oder Verniedlichung, was dann typisches Männerverhalten ist, wie kann ich damit umgehen?
Also erstmal finde ich, was du auch vorhin noch gesagt hast, ganz wichtig, mal auf den Körper zu achten, ne? Weil der Körper reagiert meistens sehr, sehr stark und wir verlieren dann häufig den Kontakt zu unserem Körper, aber wir sind häufig angespannt, wenn sowas passiert, ne? Wir können manchmal nachts nicht schlafen, ne? Schlafstörungen können auch ein ganz, ganz wichtiges Symptom sein oder es kann bis zu Herz-Kreislauf-Symptomen führen. Also eigentlich alles, was wir vom Burnout kennen, sehen wir bei Mikroaggressionen auch. Kann ein bisschen länger dauern, bis sie sacken, ne? Aber genau das sehen wir auch. Ich würde immer gucken, möchte ich in der Situation reagieren? Hat den Vorteil, dass wir es genau benennen können und genau in der Situation noch sind. Den Nachteil hat es, dass manchmal die Gemüter sehr erhitzt sind und die Abwehrreaktion dann wahrscheinlicher ist, ne? Den wenigsten Leuten gelingt es, wirklich zu sagen, ja stimmt, tut mir leid, dass ich dich verletzt habe. Und das war nicht meine Absicht. Und vielleicht magst du mal erzählen, wenn du möchtest, wie das für dich ist, dass ich das tiefer emotional erfassen kann und dass es nicht wieder vorkommt. In dem Moment, wo wir es emotional abblocken, kann unser System das eigentlich gar nicht richtig anders erlernen, weil der beste Stift für unsere Erinnerung sind immer emotionales Erleben. Ne? Und wenn wir die Emotion, die Kränkung bei dem anderen bei uns einsinken lassen, dann kann sich ganz viel verändern mit einem Gespräch. Ne? Mhm. Oder man sagt, hey, ich möchte ein bisschen warten, mich einmal strukturieren. Und das kann heißen, ich rede mit einer guten Freundin, mit einem guten Freund darüber. Hey, das ist mein Empfinden. Ne? Und manchmal hat man auch Freunde, wo man weiß, die sind nicht nur so, dass sie einem nach dem Mund reden, sondern die sind einfach ein guter Gesprächspartner und haben offenes Ohr und hören einfach mal zu. Durch dieses Zuhören können wir uns selber besser sehen, weil das Zuhören sorgt dafür, A, dass wir einen empathischen Hafen haben von jemandem und da haben wir wieder das, wonach wir uns alle als Menschen sehen, nämlich Kontakt. Und zweitens, wir können unsere Gedanken strukturieren, weil wir sie einmal laut ausgesprochen hören. Wenn wir sagen, wir haben jetzt gerade niemanden, mit dem wir drüber reden können, empfehle ich immer einmal aufschreiben die Situation und dann noch am nächsten Tag mal strukturiert drauf gucken. Wenn wir dann ins Gespräch gehen, ne, sind ein paar Sachen wichtig. Einmal denjenigen nicht vor versammelter Mannschaft im Meeting ansprechen. Ist tatsächlich, ne, erscheint wahnsinnig logisch.
Klappt nicht gut.
Klappt meistens nicht gut, ne, weil die Abwehrhaltung, keiner will falsch sein. Ne? Oder sich falsch verhalten haben, das ist es ja. Oder sich so verhalten haben, dass es jemand anderem wehtut. Und wenn dann noch ganz viele Leute dazugucken, dann wird Scham ausgelöst. Und Scham führt gerade häufiger bei Männern zur Abwehrreaktion. Ne? Wenn man mal guckt, welche Gefühle sind für Männer aufgrund ihrer Sozialisierung häufiger unerträglich. Es ist Scham, es ist Traurigkeit und es ist Angst. Das sind so die schwachen Gefühle. Und wenn wir da reinpieksen, dann kann häufig Wut die Reaktion sein. Das heißt, eher ein Vier-Augen-Gespräch suchen und weniger mit Vorwürfen arbeiten, mit du bist ein Rassist, du bist ein Sexist, du bist, sondern mit einer normalen Situationsbeschreibung, so neutral wie möglich und dann mit Ich-Botschaften, wie habe ich mich da gefühlt und gleichzeitig einer guten Intention, die man dem anderen wahrscheinlich auch unterstellt. Ich glaube, du bist ja eigentlich für ein gutes Miteinander und für ein Arbeiten auf Augenhöhe, für ne? Dass man das als Grundhaltung, als humanistische Perspektive annimmt und das schafft eine ganz andere Ebene. Das schafft nämlich die Ebene, ich versuche mal zu verstehen, was da gerade passiert ist, um mich einzufühlen. Wo ich häufig das Problem sehe, wenn man, und das ist ja so eins der Themen, wo ich mich am meisten mit beschäftige, auf Abstand zu seinen Gefühlen lebt, dann fällt es einem meistens sehr, sehr schwer, überhaupt wahrzunehmen, was es bei dem anderen gemacht hat, dann fällt es mir sehr schwer, in die Empathie zu gehen. Wenn ich mit mir selber nicht in der Empathie bin, wie soll ich dann die Verletzung bei dem anderen wahrnehmen? Aus zwei Gründen. A, weil ich es nicht auf dem Schirm habe, weil ich den Tanz schon Ewigkeiten nicht mehr tanze. Und B, selbst wenn in mir was Kleines ausgelöst wird, ist es so unangenehm für mich, dass ich sage, oh Gott, weg damit. Wut rüber als Sekundäremotion.
Ich glaube, deswegen ist es ja auch so wichtig, wenn ich als Betroffene diese Rückmeldung gebe, dass ich mich auf das Gespräch gut vorbereite. Ja. Dass ich mich auf diese Reaktion auch vorbereite und mich da nicht von abbringen lasse, das auszusprechen, ne? Und dann zu gucken, was passiert. Ich glaube, Das ist ein ganz wichtiger Schlüssel, dass es wirklich eine gute Vorbereitung ist, es einfach mal aufzuschreiben.
Total.
Ja. Ich möchte nochmal auf die Perspektive der Menschen eingehen, die bestimmte Dinge sagen, die verletzend sind oder die als unempathisch erlebt werden können. Wieso tun die das? Was steckt da dahinter?
Da stecken vor allem unsere Sozialisierungen dahinter, die wir alle erfahren haben. Wir dürfen uns bewusst sein, auf beiden Seiten wären die Menschen in einer anderen Familie, in einer anderen Kultur, in einem anderen Land sozialisiert worden, wären sie komplett andere Menschen. Und ich finde, das darf man sich auch manchmal bewusst machen, wenn man mit manchen Menschen redet, die halt diese unbewussten Biases haben, diese Stereotype in sich. Ne? Das heißt nicht, dass sie entschuldigt werden dafür, aber wären wir in einem sehr ähnlichen Kontext groß geworden wie sie, hätten wir ziemlich sicher die gleichen Stereotype in uns. Das heißt, es ist nicht so was God given, dass manche Menschen einfach viel reflektierter sind als andere, sondern es hat vor allem mit ein paar Persönlichkeitseigenschaften zu tun. Ne? Wie sehr sind wir bereit für neue Dinge, die Welt zu entdecken? Ganz großes Feld ist die Sozialisierung. Bei welchen Eltern sind wir groß geworden? In welchem Kontext? Was wurde da gepredigt? Wie religiös sind wir groß geworden? Etc. etc. Ich kann mal von meiner Sozialisierung sprechen. Ne? Ich bin aufgewachsen mit einem Vater, der ein super hohes Leistungsmotiv hatte. Solange besser möglich ist, ist gut, nicht gut genug. Ich bin bei meinem Großvater sozialisiert worden als harter Mann sozusagen. Ne? Da galt immer, wenn der in eine Kneipe gekommen ist und es gab so Streitigkeiten und so, der ist halt aufgestanden und hat mal jemandem eine geballert. Und das galt als cool und als männlich. Ne? Mhm. Das hat mein Vater immer mit Stolz erzählt. Das heißt, ich habe ein paar Sachen gelernt. A, ich muss Leistungen bringen, damit ich Liebe erfahren darf. Das zweite ist, wenn Konflikte ausbrechen, im letzten Schritt kann man sich physisch noch wehren. Und das ist auch wichtig, dass man das tut. Und ich sage, es ist schon wichtig, auch in der Lage zu sein, körperliche Grenzen zu setzen, wenn das die Körperlichkeit erlaubt. Darum war es mir auch in meiner Geschichte therapeutisch ganz, ganz wichtig, Kampfsport zu machen. Ne? Mhm. Hat ganz, ganz viel mit Selbstwirksamkeit und Selbstvertrauen zu tun. Aber gleichzeitig zu sagen, hey, das ist eine Lösung und so formt sich mein Männlichkeitsbild, ist natürlich schwierig in meiner Wahrnehmung, wie ich die Welt wahrnehme. Und wie oft habe ich meinen Opa oder meinen Vater weinen sehen? Mein Vater zweimal. Da wäre einmal beinahe mein Opa verstorben und das andere Mal war ein Gespräch zwischen uns beiden. Und mein Opa nie, wirklich nie. Mhm. Was lerne ich da? Dass bestimmte Gefühle bei Männern nicht okay sind. Ne? Und ich orientiere mich natürlich in meinem Aufwachsen. Das heißt, das hat eine ganze Weile gedauert, bis ich gecheckt habe, durch meine Sozialisierungserfahrung habe ich einen ganz bestimmten Blick auf die Welt, gucke durch eine Brille und die Brille schränkt mich in bestimmten Situationen total ein. Mhm. Und die erste Situation, wo sie mich total einschränkt, ist in meiner Lebensfreude. Weil Gefühle funktionieren ganz häufig so, dass ich nicht irgendwie die Traurigkeit abdrehen kann, dass ich nicht sage, ich drehe die Scham ab und ich drehe noch die Angst ab, aber alles andere drehe ich auf, sondern es ist wie so ein genereller Regler, der dann runtergedreht wird und dumpfer und dumpfer und dumpfer wird. Mhm. Und das für mich zu lernen, war ein ganz wichtiger Schritt. Und wenn wir jetzt bei Mikroaggressionen sind, wenn ich das für mich kann, ne, dann kann ich nicht nur im Beruflichen wahrnehmen, hey, das hat die andere Person wirklich gekränkt, ne, und das tiefer einsacken lassen und daraus eine Verhaltensveränderung resultieren lassen, sondern dann kann ich auch im Privaten, weil ich finde, es gibt so viel Überschneidung zwischen beruflich und privat, also es gibt selten die Situation, dass jemand beruflich ein richtiges Vollarsch ist und dann in der Familie alles richtig macht. Ne? So ganz empathischer Papa oder Mama und irgendwie sehr fehlerverzeihend etc. etc. Das gibt's selten bis nie. Dann kann ich auch im Privaten die ganz vielen Emotionen wahrnehmen, die da in der Familie zum Beispiel sind oder im Freundeskreis. Was heißt das denn in einer Beziehung? Dann kann ich, wenn zum Beispiel meine Frau nach Hause kommt und wirklich beschissenen Tag hat und einfach erzählen will, nicht derjenige sein, der ihr dann am Ende einen Rat gibt und sagt, da hättest du dich ein bisschen besser durchsetzen müssen bei deinem Chef. Ne? Ich hätte das so und so formuliert. Mhm. Und ich bin am Ende, komm an, möchte eigentlich nur in den Arm genommen werden und dann gibt mir jemand noch einen Rat, Schlag. Mhm. Der muss erfolgen, wenn ich nicht in Kontakt mit meinen Gefühlen bin, weil ich das nicht aushalte, dass zum Beispiel meine Partnerin zu mir kommt und das erzählt.
Du sprichst ja von Gefühlen auch immer so als innerem Ratgeber oder innerem Radar. Wie können denn Teams lernen, diese Signale ernst zu nehmen, bevor es dann wirklich knallt? Also du hast gerade von der Perfect World gesprochen, so ist es aber im Arbeitskontext ja leider nicht. Ja. Wie können wir die Teams enablen dazu?
Also einmal würde ich mir immer das Leistungsmotiv in einem Team angucken. Wenn mentale Gesundheit eingesetzt wird, um eigentlich das Team leistungsfähiger zu machen und nicht gesünder, dann wird eigentlich mentale Gesundheit und alle Maßnahmen instrumentalisiert, um nochmal eine Schippe raufzulegen. Und ich würde sagen, das schlägt sich nieder in einer Mitarbeiterkultur. Dann würde ich mir angucken, wie mitfühlend sind wir miteinander und können wir da Workshops oder Kurse anbieten, um das noch zu vertiefen, ne? Wie gehen wir denn mit jemandem um, der gerade einen Todesfall in der Familie hat? Mhm. Ne? Wie gehen wir denn mit jemandem um, wo wir merken, der ist richtig belastet? Ne? Wie gehen wir denn mit jemandem um, wo wir zeigen, der zeigt Anteilnahmlosigkeit und ist nicht mehr so mit Freude und Elan bei der Arbeit? Ne? Eine Reaktion könnte ja sein, der strengt sich nicht mehr an, der lässt uns als Team hängen. Also was soll das? Und dann anfangen drauf zu drücken. Eine andere Reaktion kann ja sein, mal zu sagen, hey, hast du Lust, heute Mittag zu machen zusammen, nur wir beide? Und einfach mal zuzuhören, was bei der Person gerade los ist. Mhm. Ne? Und so ein Gespräch kann schon dafür sorgen, dass
absolut
ein Hafen geschaffen wird, ne, für die andere Person, sich selbst zu offenbaren. Und am Ende schafft Selbstoffenbarung Selbstoffenbarung. Das ist immer das Credo, was wir in der Psychologie sagen. Ne? Und das muss häufig von oben kultiviert werden. Wenn ich als Chef immer den Knallharten mache, der immer Überstunden macht, der nie krank ist, der in seinen Urlauben erreichbar ist, der nach Feierabend erreichbar ist, der eigentlich die ganze Zeit arbeitet, dann lebe ich eine bestimmte Unternehmenskultur vor. Wenn ich als Chef nicht sage, hey, ich gehe heute um 14 Uhr raus, weil ich gehe noch zu meiner Psychotherapie. Wenn ich das alles geheim halte und nichts von mir zeige, was kreiere ich für eine Unternehmenskultur? Genauso verschlossene Mitarbeiter. Und das kann halt total kippen, weil ich mich dann nicht zeige mit dem, was eigentlich in mir vorgeht.
Deswegen sprechen wir auch von Social Wellbeing, ne? Dass es einfach so wichtig ist, gute Beziehungen auch bei der Arbeit zu haben. Und wir haben bei uns im Unternehmen einen Value, der heißt Embrace Vulnerability. Und ich glaube, davon sprichst du einfach ganz doll gerade, ne? Selber auch zu zeigen, ich bin verletzlich, ich habe traurige Seiten, ich habe glückliche Seiten und insbesondere auch als Führungskraft da keinen Riegel vorzumachen. Eine ganz besondere Rolle haben ja auch die Führungskräfte in dem Zusammenhang, ne? Was ermöglichen die oder vielleicht ermöglichen sie auch nicht? Kannst du beschreiben, was der Unterschied zwischen Führungskräften ist, wo sich die Mitarbeitenden trauen, sich verlässlich zu zeigen und sich zu öffnen? Und vielleicht auch, welches Verhalten genau das auch verhindert.
Ich glaube, jeder Mitarbeiter, der mal kurz in sich reinfühlt, wie ist denn meine Führungskraft drauf, hat ein sehr spezifisches Gefühl zu der eigenen Führungskraft. Kann ich mich da verletzlich zeigen, ohne dass es so eine Art Loop gibt in dem nächsten Mitarbeitergespräch, wenn ich einen Leistungsabfall habe, dass das darauf zurückgeführt wird, ne? Das ist das Allerschlimmste, was passieren kann. Ich zeige mich verletzlich und das wird instrumentalisiert als Begründung, ah ja, okay, ich weiß ja, dass du jetzt gerade irgendwie das psychische...
Schlecht drauf bist.
Ja, genau, schlecht drauf bist oder PMS hast, weil davon hast du mal berichtet. Aber wir können damit eigentlich nicht umgehen, dass du dann Leistungseinbußen von 30% hast. Mhm. Diese Person wird sich in der Regel nie wieder verletzlich zeigen, ne? Wie embrace ich das? Mit einem guten Team Spirit, wo wenig Konkurrenz ist, ne? Also als Führungskraft irgendwie sozusagen, es gibt so einen Mitarbeiter des Monats, der alles viel besser gemacht hat als die anderen, ist eine der schlimmsten Sachen, die man machen kann. Wie kann ich für mehr Teamzusammenhalt und Teamsupport sorgen? Also wie kann ich auch dafür sorgen, dass wenn eine Person überlastet ist, dass andere sagen, hey, hier unterstütze ich. Wie kann ich dafür sorgen, dass jeder einzelne Mitarbeiter sich traut, zu sagen, hey, es ist gerade zu viel. Weil da muss ich auch Führungskräfte in den Schutz nehmen. Nicht immer sieht jeder, woran die Einzelnen arbeiten und weiß, wann ist die einzelne Person eigentlich überlastet. Mhm. Und ich würde sagen, je intensiver die Beziehung zwischen den Mitarbeitern ist, und das heißt nicht, dass man irgendwie abends immer zusammen irgendwie was machen muss oder so, sondern wie kann ich in der Arbeitszeit Räume schaffen, ne, in der Arbeitszeit und nicht in der Freizeit, die für andere Seiten sorgen, wo ich den anderen anders kennenlerne, außerhalb seiner Arbeitsrolle. Und das muss aus meiner Sicht in der Arbeitszeit stattfinden, weil wenn es außerhalb stattfindet und ich sage, hey, du kannst hier alles machen, du kannst hier Sport machen, du kannst hier kochen bei der Arbeit, du kannst dich mit Freunden treffen, also deinen Arbeitskollegen und hier noch Filme gucken, mach bitte alles bei uns. Sorgt das dafür, dass so eine Art Zeugen-Jehovas-Syndrom entsteht, dass man exkludiert wird aus seinem externen Freundeskreis, der ja auch ganz, ganz wichtig ist für den Ausgleich und nur noch seine Leute bei der Arbeit hat, ne? Und dann ein Abhängigkeitsverhältnis entsteht. Wenn ich meine Arbeit verliere, verliere ich meine Freunde, meine sozialen Kontakte und alles. Und darum bin ich bereit, alles an Leistung reinzugeben, weil meine Existenz auf dem Spiel steht, wenn ich das nicht tue.
Wir haben ja auch immer wieder Situationen, dass ich als Mitarbeiter im Unternehmen eine Mikroaggression beobachten kann, die vielleicht eine Kollegin an eine andere Person gibt, im Meeting, im Slack-Chat, wo auch immer. Aus deiner Sicht, was wäre daraufhin mein mutigster und vielleicht auch der gesündeste Schritt, den ich danach machen kann?
Als Führungskraft.
Muss nicht Führungskraft sein.
Also als beobachtende Person.
Genau.
Also ganz, ganz wichtig ist ja, die Person, die das erfährt, merkt das in den meisten Fällen, ne, und spürt das. Und es ist ja ein Ausschluss aus der Gruppe. Das heißt, der erste Schritt, den ich machen kann, ist auf die Person zugehen und zu sagen, hey, wie war denn das gerade für dich? Ich habe irgendwie gemerkt, das war so auf der Linie der Kommentar oder komisch. Erstmal fragen und zu sagen, man hat das auch beobachtet und wahrgenommen und ist bei der Person, ne? Also ist nicht irgendwie, dass man sagt, ja, passt schon irgendwie, die müssen das unter sich klären. Also nicht wegschauen, sondern Zivilcourage im Kleinen.
Können wir da kurz drauf eingehen?
Ja.
Ich kriege immer wieder so auch in meiner Rolle als Personalerin die Rückmeldung, dass Menschen, die sowas beobachtet haben, egal in welcher Konstellation, so ein Gefühl von Fremdschämen fast entsteht. Also ich beobachte das und bin geschockt, schäme mich, dass mir in dem Moment die Courage fehlt, das anzusprechen. Was rätst du uns, wie man das üben kann, wenn es dann passiert, und es passiert ja leider viel zu häufig, tatsächlich doch mit Feingefühl in die Aktion gehen zu können?
Ja, verpasste Chancen gibt es eigentlich nur beim Wetten, ne? Also wir denken dann ganz häufig, okay, die Chance habe ich verpasst, weil sie irgendwie ein, zwei Tage zurückliegt. Mhm. Ne? Und dann gibt es die Selbstverwürfe, dann gibt es die Selbstreflexion, auch warum habe ich das und warum traue ich mich nicht? Und dann rede ich mich selber klein. Und das sorgt dafür, dass eigentlich mein Selbstwert runterreguliert wird und ich dann beim nächsten Mal wieder nicht den Mut habe, weil mir der Gruppenzusammenhalt wichtiger ist, als dafür gerade zu stehen, mit der Möglichkeit aus der Gruppe ausgeschlossen zu werden. Das heißt, wenn die Situation nicht verpasst ist, wenn ich davon ausgehe mit der Grundhaltung, kann ich immer noch am nächsten Tag oder am übernächsten Tag hingehen zu der Person, du, ich habe das beobachtet. Und ich würde dich gerne da unterstützen, wenn du da was sagen willst oder sag mir, was ich für dich tun kann. Oder auch zu dem, der das gesagt hat oder der, die das gesagt hat, gehen und sagen, hey, so und so habe ich das wahrgenommen. Das war dir vielleicht gar nicht bewusst. Und da das Gespräch zu suchen, im Kleinen. Und man kann das nachträglich machen. Das ist genauso wie wenn man sagt, ich bin halt nicht so schlagfertig. Ne? Wer sagt denn, dass die Chance verpasst ist? Mhm. Ist sie nicht.
Ja, sehr gut. Die andere Perspektive nochmal, wenn ich die Person bin, ich habe jemanden verletzt, ich habe es aber wirklich nicht böse gemeint. Wie kann ich Verantwortung übernehmen, ohne vielleicht in Scham stecken zu bleiben? Oder also was kann ich tun danach?
In einer Kultur, die keine Fehler verzeiht, ist das Allerschwerste, sich zu entschuldigen und um Entschuldigung zu bitten. Ne? Aber die Forschung zeigt, das ist eine der wichtigsten Faktoren, um wieder Vertrauen aufzubauen. Ne? Und das finde ich das Erste, anerkennen, was passiert ist und das zugeben, ja stimmt, das habe ich gesagt und dann aufrichtig um Entschuldigung bitten. Warum eigentlich auch nicht? Ne? Was fördert das denn in dem anderen? Weil heißt ja nicht, dass der, der die Mikroaggression erfahren hat, nicht auch mal eine Mikroaggression raushaut. Ne? Also sowas, das sehen wir in den Konfliktherden der Welt. Es hat ziemlich sicher alles mal mit einer Mikroaggression angefangen. Also ne? Es gibt immer einen Anfang von allem. Und das schaukelt sich auf und das schaukelt sich auch manchmal von beiden Seiten auf. Ne? Dann der zweite Schritt, was ist das, wonach wir uns alle sehen als Menschen? Es ist Aufmerksamkeit und Zuhören. Das schafft unseren Kontakt und dadurch, dass wir so abgelenkt sind in unserer Welt, findet das selten statt. Das heißt, ich setze mich mal mit demjenigen hin und höre einfach mal zu und dadurch, dass ich zuhöre, kann ich sehr gut lernen. Was meint der andere? Schaffe ich es, die Perspektive mal zu übernehmen? Wie würde es mir denn damit gehen? Und dann gibt es so einen Aha-Moment auf kognitiver und emotionaler Ebene, wo ich sage, ah ja, stimmt. Und das Ding wird mir dann wahrscheinlich so nicht mehr so oft unterkommen. Ne? Und ich werde vielleicht auch aufmerksam an anderen. Ja, aber gleichzeitig da auch eine Fehlerkultur zu schaffen, ne? Für die Leute, die diesen Bias ganz stark in sich haben, die diese Stereotype in sich haben. Es bringt nichts, die eine Seite nur zu verteufeln und zu sagen, ey, also wirklich, das sind ja die schlimmsten Menschen, die sowas raushauen. Was führt das? Ne? Und das sehen wir in unserer Welt. Das führt zu Extremismus. 100%. In dem Moment, wo Leute exkludiert werden aus unserer Gesellschaft, haben die nichts mehr zu verlieren. Guck dir von Extremisten die Historie an. Das sind meistens Leute, die Exklusion erfahren haben davor. Und ich glaube, in diese Fußstapfen sollten wir auf beiden Seiten nicht treten. Und ich kann als Führungskraft sagen, wie schaffe ich denn neben der Kultur Informationsmaterial oder auch Workshops, wo meinem Team das bewusst wird. Ne? Aber wie schaffe ich es dann, sowas entertaining und gut darzustellen, dass sich das nicht anfühlt wie das nächste Pflichtprogramm. Ne? Also ich würde sagen, es bringt jetzt nicht zwei, drei Flugblätter irgendwie auf der Toilette auszuhändigen, dass die Leute sagen, ja, und auch so ein Newsletter. Und Geduld mit allen Seiten. Also, ne? Das finde ich so wichtig, dass man mit sich selber geduldig ist und mit den anderen geduldig ist und davon ausgeht erstmal aus einer humanistischen Perspektive, der andere meint es gut, ne? Und da gibt es natürlich auch Leute, die meinen es nicht gut, aber das können wir in der Regel schon ganz gut auseinanderhalten und da geduldig mit sich selbst, mit anderen zu sein.
Ich glaube, was auch wichtig ist, aus der Unternehmensperspektive da Haltung zu zeigen, dass ich ein klares Rahmenwerk habe, was ist in unserer Kultur okay und was ist nicht okay.
Ja.
Und wenn ich dann merke, dass es eben nicht ein Fehler war, sondern tatsächlich von der Person, die sowas sagt, eine bewusste Entscheidung, dass ich als Unternehmen dann wirklich auch Haltung und Aktionen übernehme, dass es nicht einfach toleriert wird, ja, eine bestimmte Form von Mikroaggressionen oder Diskriminierung.
Ja, wie würdest du das ganz konkret durchführen?
Ja, ich glaube, das ist wirklich, was ich meine mit Haltung, ne? Dass ich eine Haltung, ein Statement habe zum, was bedeutet bei uns Diversity, Equity und Inclusion. Mhm. Und das ist nicht tatsächlich, wie du es gerade gesagt hast, ich verteile mal ein Flugblatt oder ich mache einmal ein Training, sondern das ist einfach nachhaltig in allen Dingen, die die Unternehmenskultur so auszeichnet, auch verankert ist. Ne? Auch in Zahlen, Daten, Fakten zu gucken, wie sieht unsere Belegschaft aus, wie treffen wir Hiring-Entscheidungen, wie treffen wir Promotion-Entscheidungen, das Thema inklusive Sprache zu durchdenken, wie kommuniziere ich als Unternehmen, welche Sprache benutze ich und dann, und wir wissen ja immer wieder, dass es leider auch wirklich schweres Fehlverhalten in Unternehmen gibt, dann auch Haltung und Entscheidungen zu treffen. Ja, das finde ich ganz, ganz, ganz wichtig.
Zu wissen, dass es in der Unternehmenskultur auch tatsächlich richtige Konsequenzen gibt, genau, und dass das nicht irgendwie leere Worthülsen bleibt.
Genau. Genau. Als nächstes würde ich gerne auf den Wellbeing-Kompass schauen. Mhm. Wir haben da ganz viele spannende Zahlen bekommen. Unter anderem, dass 40% der Befragten uns gesagt haben, dass mangelnde Anerkennung und Respekt ihre größten Stressfaktoren sind. Und wie hängen solche Erfahrungen, also Mikroaggressionen, fehlende Wertschätzung mit mentaler Gesundheit zusammen?
Ja, also wir machen ja eine Arbeit oder gehen einer Arbeit nach, nicht nur des Geldes wegen, um irgendwie einen Lebensunterhalt zu verdienen, sondern weil wir uns eben Zusammenhalt wünschen, weil wir uns eben Gemeinschaft wünschen. Und in dieser Gemeinschaft, und das ist in uns einprogrammiert als soziale Wesen, eben auch Zuspruch, Anerkennung brauchen, und fällt das weg, macht das nicht nur mental krank, sondern auch physisch krank. Wir haben so viele Arbeitsausfälle, weil die Führungskräfte nicht wirklich in der Lage sind, wertschätzend und anerkennend mit den Mitarbeitenden umzugehen. Und mit Wertschätzung und Anerkennung meine ich nicht nur, wenn sie Leistung bringt, zu sagen, ja, das war gut, sondern dafür, dass sie ihre Lebenszeit einsetzen, um in diesem Unternehmen mitzuwirken. Ne? Das darf man sich mal bewusst machen, wie viel Zeit das auch ist. Ne? Von jemandem, der irgendwie sein Leben einfach arbeiten geht, wie viel Zeit da reinfließt. Ne? Wie viel Gedanken, auch häufig nach Feierabend, um eine Sache zu verändern, um Strukturen anzuschieben etc. Und wenn man sich das mal ganz bewusst macht, gerade als Führungskraft, kann sich schon viel verändern. Und ich würde mir auch immer angucken, wie gehe ich selber mit mir um? Und wenn ich selber einen großen, großen inneren Kritiker habe, der sehr, sehr gnadenlos ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich den nach außen trage und so mit meinen Mitarbeitenden umgehe, auch sehr, sehr groß.
Auch haben wir gehört, dass fast ein Drittel sagt, er fühlt sich nicht, er oder sie fühlt sich nicht sicher genug, über Belastungen oder Fehler zu sprechen. Was müsste sich denn kulturell ändern, damit mehr Offenheit als Stärke gilt und nicht als Zeichen von Schwäche?
Ich glaube, da kann man an vielen Punkten drehen. Ne? Wenn wir sehen, dass Menschen in der Öffentlichkeit, die in der Öffentlichkeit stehen, damit einen offeneren Umgang finden und das Feedbacken, dass sie selber zum Beispiel in einem Burnout oder einer Depression oder einer Angststörung stecken oder gesteckt haben, wird das entstigmatisiert. Mhm. Weil wir haben gerade in der deutschen Kultur ein unglaublich krasses Leistungsstreben. Ne? Also wir kommen aus einer kriegstraumatisierten Generation, wo es ums Überleben ging. Und da war das erste Ziel und der erste Wert, du musst es in irgendeiner Weise wirtschaftlich schaffen, damit du Essen auf dem Tisch hast, damit du für die Familie sorgen kannst, damit alle überleben. Ne? Was ist da auf der Strecke geblieben ganz häufig? Beziehung. Weil was wir uns ja eigentlich angucken müssen, was sorgt denn wirklich für Gesundheit und ein zufriedenes Leben, ist nicht, wie viel Cash wir auf der Bank haben, sondern wie gut sind unsere Beziehungen. Aber wenn wir uns angucken, was wird den meisten Kindern im Aufwachsen beigebracht, geh deine Karriere an und der Rest kommt von selber. Ist die größte Lüge unserer Zeit. Viel größerer Fokus sollte auf Beziehungen liegen und auf Beziehung zu mir selbst, zu meinen Mitarbeitenden und natürlich zu meinen Freunden und zu der Welt, die mich umgibt.
Du leitest ja selber ein Unternehmen, was sich mit psychischer Gesundheit beschäftigt. Mhm. Wann hast du zuletzt gemerkt, dass du als Geschäftsführer gegen deine eigenen Ratschläge verstoßen hast? Und wie bist du damit umgegangen?
Wenn ich am Wochenende Nachrichten schicke, weil mir gerade irgendwas einfällt und ich schreibe dann dazu im Chat, bitte beantworte das nicht am Wochenende. Wochenende ist Freizeit. Aber es sind für mich einfach zwei Arbeitsschritte. Entweder ich trage es in einem Programm ein oder ich trage es, wir haben so ein Chat-System, ne, wie viele Unternehmen, oder ich spreche es da schnell ein oder tippe es da schnell ein. Dann ist es für mich so ein Stück weit wie erledigt. Und ich würde sagen, ich habe unterschiedliche Mitarbeitende. Manche sind super krass abgegrenzt, ne? Die schalten den Chat einfach aus übers Wochenende, was gut ist, ne? Und sind auch nicht über ihr Diensthandy zu erreichen. Die sind einfach so, ja, ist halt Freizeit. Und das finde ich auch gut. Und manche sagen ja, weil wir relativ fluide Arbeitszeiten haben, da muss man sich fragen, wie gesund ist das? Und schaffen es alle, sich das so einzuteilen, dass es ihnen gut tut, ne? Und manche können das mega gut, andere, da muss ich als Führungskraft mehr drauf achten. Antworten dann so 2 Stunden später, ja, habe ich auf dem Schirm abgehakt. Mhm. Ne? Und dann weiß ich, das kann ich eigentlich nicht machen. Mhm. Da muss ich selber sagen, da ist die Grenze. Mhm. Schreibe ich mir auf eine Liste oder nach Asana oder bla. Mhm.
Und was klappt es beim nächsten Mal anders dann?
Ja, also ja, immer gut. Wieder. Aber ich kann nicht sagen, dass ich keine Fehltritte habe. Die meisten werden ja Führungskraft, Chef, Chefin, ohne vorher eine richtig geile Schulung gemacht zu haben. Ne? Die werden da so reingewürfelt.
Leider, ja.
Haben in der Regel ganz häufig auch wie Politiker ein ultra hohes Leistungsstreben, erwarten das von allen anderen auch und sind manchmal auch sehr unverzeihlich, wenn die anderen das nicht zeigen. Weil das geht nicht gegen, hey, wir sind jetzt hier ziemlich alle an einem Strang in der Company, sondern gegen deren Existenz. Warum? Weil sie häufig ihr produktives Schaffen mit ihrer Berechtigung gleichsetzen, auf der Welt sein zu dürfen. Mhm. Weil sie so das in ihrer Sozialisierungsgeschichte meistens von ihren Eltern erfahren haben. Du bist was wert, wenn du was leistest. Mhm. Und das übertragen sie in den Arbeitskontext und vergiften damit eine ganze Firma. Mhm. Und die Leute stehen ganz häufig in Deutschland oder auch in weltweiten Unternehmen an der Spitze. Und wir können uns das in der Politik angucken, wir können uns das in anderen Unternehmungen angucken. Und wie viel Schaden richten manche Unternehmungen dann an, weil sie so ein Lead haben, der eigentlich aus einem inneren Mangel heraus handelt und etwas in die Welt trägt.
Du kannst jetzt mal träumen und du stellst dir eine Arbeitswelt vor, die mentale Gesundheit wirklich lebt. Wie sieht das aus und was passiert dort nicht mehr?
Also richtig geil wäre, wenn jeder Mitarbeitende Zugriff auf eine Psychotherapeutin, Psychotherapeuten oder einen Coach hätte, der begleitend ist, aber nicht in der Firma angestellt. Das ist ganz, ganz wichtig, ne? Mhm. Und auf diese Leute freien Zugriff hat, auch in einem Volumen, wie er oder sie das braucht. Ich finde es immer gut, wenn man physisch zusammenkommen kann an Orten. Ne? Es gibt ganz viel Homeoffice, aber dieses Zusammenkommen, Zusammenarbeiten, gemeinsam etwas kreieren, ganz wichtig. Dann, dass Freizeitaktivitäten innerhalb der Arbeitszeit geplant werden und dass man wirklich guckt, was bringe ich in die Welt mit meinem Unternehmen und welchen Wert hat das für die Welt und wie kann ich das in der Mitarbeiterkultur stärken, dass jeder auch einen Sinn erfährt in seiner Arbeit und dass es wenig bis keine Sinnhierarchien gibt. Ne? Es gibt jetzt nicht, der Praktikant ist unwichtiger als irgendwie die Führungsebene, weil er nicht so viel Effekt für die Wirtschaftlichkeit der Firma hat, sondern dass jedes Mitglied innerhalb der Firma gewertschätzt wird und seinen Teil dazu beiträgt und dass man auch immer nicht seinen Weg vergisst, den man ja selber gegangen ist. Ne?
Hacks und Flops.
Ein schöner Übergang, was du gerade gesagt hast. Ich beende das Gespräch ja total gerne mit Frage nach dem persönlichen Hack, aber auch nach dem Flop zum Thema mentale Gesundheit. Was hast du da mitgebracht?
Hack ist auf jeden Fall immer mal wieder, also ne, ist nicht ein großer Hack, den kennen alle. Was unserem Unternehmen total hilft, sind Team-Events. Ne? Mhm. Und wo wirklich nicht gearbeitet wird, wir haben ein Summer Office, wo wir hinfahren. Manche klappen da ihren Laptop auf, aber wir sagen immer, eigentlich soll nicht. Ne? Und da machen wir so ganz, ganz andere Tätigkeiten. Also wir haben ein paar Sachen gemacht, die man eigentlich nicht erzählen darf, aber wir sind Kanu gefahren, sind geschwommen, wir haben selber zusammen Pizza gemacht. Ne? Und was erfährt man von der Person? Eine ganz andere Seite noch, mit der man dann ist. Und das ist super, super schön und ich glaube, das verbindet total. Oder wenn ein Mitarbeiter aus dem Urlaub kommt, na, hast dich erholt? Super, dann kannst du ja wieder loslegen. Ne? Was hast du denn gemacht und wie war es für dich und was hast du da erlebt? Also auch wirklich interessieren und nicht so ein Interesse, ja, wenn ich eine persönliche Beziehung zu den Mitarbeitern aufbaue, dann sind sie leistungsbereiter, sondern was interessiert mich da menschlich? Weil das ist nährend für die Person und nährend für mich. Wie kann ich wirklich anderen Menschen wertschätzend und mit meinem zeitlichen Invest begegnen? Mhm. Das finde ich ist ein Hack und den gibt es auch im normalen Alltag, ne? Wie gut höre ich den Menschen zu, die mit mir reden? oder meine ich immer wieder dann selber direkt loslegen zu müssen etc. Flop, und ich glaube, da schließt sich der Kreis, das habe ich am Anfang schon gesagt, ist in dem Moment, wo mentale Gesundheit instrumentalisiert wird, um noch mehr Leistung in dem Unternehmen zu kreieren, sind wir eigentlich in der Sackgasse und die wird nicht gut enden.
Ja, vielen Dank für das tolle Gespräch. Hätte gerne noch weiter mit dir gesprochen. Zum Ende fassen wir auch immer gerne zusammen für unsere Zuhörerinnen, dass die auch direkt was mitnehmen können. Und ich fasse einfach mal so zusammen, was ich gehört habe und was mich auch wirklich sehr bewegt hat in dem Gespräch, weil ich glaube, wir wissen ja leider alle, dass Mikroaggressionen immer noch so sehr präsent sind. Und darüber hinaus habe ich auch deutlich gehört, dass die ganze Arbeitswelt sehr extrem auch von Leistungsorientierung geprägt ist, was bewusst oder unbewusst ja einfach einen enormen Druck auf uns alle und ständig ausübt, gepaart mit dem, was in der Welt eh schon los ist. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, sich dessen bewusst zu sein und nochmal zu reflektieren, was macht das mit mir persönlich, aber auch, wie ich als Person im Arbeitskontext dann auftrete.
Ja, also ich finde es ganz wichtig, dass jeder mal guckt, wie bin ich aufgewachsen, was habe ich für Glaubenssätze in mir drin, ne? Und mit welcher Brille gucke ich auf die Realität? Und das sind immer die Brillengläser der eigenen Sozialisierung. Das ist halt das Spannende, ne? Wir denken, wir sehen die Realität, aber wir sehen immer die Realität durch unsere Erfahrung, die wir gemacht haben. So ist unser Gehirn gestrickt, ne? Und wenn ich in einer sehr leistungsorientierten Familie groß geworden bin, wo ich Liebe und Anerkennung erfahren habe, Liebe in Anführungsstrichen, wenn ich etwas ganz großartig gemacht habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich mich selber hypnotisiere und als Erwachsener diesen Tanz nachtanze. Und die Wahrscheinlichkeit ist groß, wenn ich als Führungskraft in einem Unternehmen bin, dass sich das als Kultur niederschlägt innerhalb des Unternehmens, in dem ich bin, zumindest in der Abteilung. Und darum ist es so wichtig, mal auf die eigene Geschichte zu gucken, weil das hilft einem nicht nur im persönlichen Kontext, sondern auch in der Arbeitswelt.
Wir haben auch viel über Mikroaggressionen gesprochen. Das sind subtile und richtig wirksame Formen der Ausgrenzung, die eine Belastung für die mentale Gesundheit darstellen, die tatsächlich auch zum Burnout führen können. Und ich glaube, was da auch ganz wichtig ist, zu sagen, wir nicht wegschauen, sondern Zivilcourage, hingucken und sich vielleicht auch Allyship schaffen, um in der Lage zu sein, es anzusprechen. Und da gibt es keine vertane Chance, sondern jeder Zeitpunkt ist okay. Und es ist besser, es anzusprechen, als zu sagen, okay, jetzt ist es aber schon eine Woche vorbei.
Ja, 100%. Und sich dann auch nicht davor scheuen, zu sagen, wenn man merkt, es kommt gar nicht an, auch auf höherer Ebene anzusprechen, ne? Dann fühlt man sich ja häufig wie die Petze, aber einer Führungsebene die Chance zu geben, innerhalb der Kultur etwas zu tun, ist auch ganz wichtig und manchmal kriegen die das ja gar nicht mit.
Und ich finde, wir haben heute auch viel über Spüren gesprochen, ne? Du hast sehr viel über Emotionen gesprochen, die wir im Arbeitskontext gerne ausblenden möchten. Aber ich finde ganz wichtig, nochmal zu sagen, die Emotionen sind eine Sprache, die geben uns eine innere Landschaft und dem auch zuzuhören, ins Spüren zu kommen und auch da, ne, sie für sich selber anzuerkennen, sie anzusprechen, auch wieder für sich selber und für andere, um das, wonach wir uns ja alle bestreben, was du vorhin auch ein paar Mal gesagt hast, ist, wir wollen in Gemeinschaft sein.
Ja, wir wollen in Gemeinschaft und Verbindung sein und wir können nur in Verbindung mit uns sein, weil alles, was wir hören, sehen, schmecken, fühlen, wird in Gefühle übersetzt. Immer zwischen zwei Menschen steht am Ende ein Gefühl und auch zwischen uns und der physischen Welt ist ein Gefühl. Ne? Ich habe ein Gefühl zu dem Tisch, an dem wir gerade sitzen. Irgendwie, ne? Der ist warm, der ist aus Holz, ist ein bisschen rustikaler, erinnert mich irgendwie an früher. Und wenn ich diesen Zugang zu meinen Gefühlen habe, habe ich die Verbindung zu allem verloren. Und deswegen ist sie so wichtig.
Vielen Dank. Ich finde, das war ein wunderschönes Schlusswort. Lass uns mutig aus dem Podcast heute rausgehen.
Ja, sehr gerne. Danke dir für deine schönen Themen und Fragen.
Vielen Dank.
Cool down.
Das war's mit What's Up Wellbeing. Heute mit Psychologe und Podcaster Lukas Klaschinski zum Thema Mikroaggression und mentales Wohlbefinden im Job. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert uns und gebt uns 5 Sterne und teilt sie mit euren Kolleginnen. Und Feedback und Themenvorschläge schickt gerne an podcast@urbansportsclub.com.